Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Als Regine Rothlach 1989 das allererste Mal in Prashanthi Nilayam war, hatte sie das große Glück, sofort mit einer Gruppe ein Interview zu bekommen. Und im sprichwörtlich wahrsten Sinne des Wortes bekam sie zugleich hautnah Swamis Humor zu spüren. Davon und von anderen berührenden Momenten wird sie uns heute erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Regine, bevor wir beginnen, habe ich eine Frage an dich. Ich habe dich im letzten Jahr in Prashanthi gesehen, in der Nähe vom Ganesha Gate. Da hast du da auf der Erde gehockt, in etwas unbequemer Art und Weise, hattest ein riesiges Blatt Papier vor dir.
Also das Papier war eine Leinwand und ich habe die Schatten des großen Baumes, ein Banyanbaum, glaube ich, ist es, also die Blätter mit den Herzformen. Die Schatten dieses Baumes habe ich nachgezeichnet. Ich bin nämlich Malerin und diese Schatten sind ja welche, die sich bewegen, also die nicht jetzt statisch sind, wie wenn wir zum Beispiel eine Lampe dagegen halten, sondern Wind und Licht machen eben ganz viele kleine Formen, die nicht so ganz genau sind. Und das interessiert mich, also das Licht, was dahinter steht, und das male ich dann. Und Prashanthi war für mich natürlich ein wunderbarer Ausgangspunkt. Und gefragt hatte ich vorher im Security, ob ich das machen dürfte. Und der Security-Mann verstand überhaupt nichts. Und ich wollte schon fast eine kleine Zeichnung machen und ihm das so erklären. Da sagt er, ah, yes, you can. Und das war meine Herausforderung, das also auch auszunutzen.
Und da vorne zwischen all den Menschen?
Ja, das war auch so toll. Ich hatte mir vorher gedacht, jetzt bin ich unsichtbar. Ich will unsichtbar sein. Und das hat irgendwie funktioniert. Ich habe im gleißenden Sonnenlicht gehockt und gezeichnet. Und um mich herum war dieser Trubel, ist ja schließlich der Eingang. Und keiner hat so richtig gestört. Die haben mich einfach gelassen. Und als ich hochguckte, also fertig war, sah ich einen Security-Mann auf dem Stuhl sitzen, der mich die ganze Zeit ganz genau beobachtet hat. Den hatte ich zum Glück nicht wahrgenommen.
Der hat dich bewacht, dass du nicht gestört wirst.
Irgendwie sowas, ja, das war ganz lustig. Und einmal hatte ich ein schönes Erlebnis, da habe ich einen anderen Platz gesucht und ich konnte mich nicht entscheiden, welchen nehme ich denn, den oder den, und guckte nach oben und sah einen Adler kreisen. Und habe ich gedacht, oh, danke Adler, ja, jetzt dann nehme ich den. Also da, wo der kreiste, da habe ich das dann gemacht. Also das ist natürlich so, wenn bei der hohen Schwingung hast du leichter die Entscheidung oder weißt, wo ist der richtige Platz.
Seit wie vielen Jahren fährst du nach Prashanti und seit wann kennst du Sai Baba?
Ich kenne Sai Baba seit 1985, bin aber erst 89 zum ersten Mal da gewesen und dann fast jedes Jahr dahin gefahren. Wenn ich über mein Leben nachdenke, merke ich, dass vieles so schon entweder angelegt war oder ganz stark geführt war. Also als Kind habe ich immer diese Fragen gestellt, wer bin ich eigentlich? Das habe ich mich selbst gefragt oder meine Eltern gefragt, was ist denn nach dem Tod, was passiert dann? Also so ganz entscheidende Fragen gestellt.
Wer bin ich? Hast du in welchem Alter gefragt?
Vielleicht so mit 8, 9 oder, also wenn ich drüber nachdenke, ganz tiefgründige Fragen, aber es war mir natürlich damals nicht bewusst.
Du bist religiös aufgewachsen?
Ja, ich bin sehr religiös aufgewachsen, Sonntagskirche war gang und gäbe und ich fand das auch in Ordnung. Also zu der Zeit habe ich das nicht hinterfragt und meine Konfirmation zum Beispiel war mehr eine Initiation. Ich war, wie alt ist man, 14 oder so, ne? Und ich hatte zum ersten Mal einen Minirock an, was schon eine kleine Revolte war, 1959 oder 60. Und mit hohen Hacken, was also auch schon für mich ein Balanceakt war. Also auf der einen Seite so ein bisschen Revolte. Und als ich dann aber an dem Altar saß oder hockte vielmehr, man kniet da, glaube ich, ja, man kniet. Und meinen Spruch bekam, der war nämlich, suchet, so werdet ihr finden und klopft an, dann wird euch aufgetan. Und da musste ich so weinen. Das war für mich wirklich so, also ich merke jetzt noch, welche Berührung das war. Und das war wirklich wie so ein Öffnen der Tür. Ich merkte meine ganz starke Verbindung zu Gott. Dann gab es natürlich so, wie das immer ist, wenn man älter, oder nicht, vielleicht nicht immer, aber bei mir war das so, Kirche, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und ich habe dann als erstes, als ich konnte, ich glaube mit 21 wurde man damals volljährig, dann habe ich mich von der Kirche abgewendet und meine Fragen woanders gestellt in der Wissenschaft, merkte aber irgendwie ist es nicht befriedigend. Und 77 war ich mit einer Freundin in China und die machte immer Yoga. Und ich habe mein Leben lang Schlaflosigkeit gehabt und die schlief immer so wunderbar. Dachte ich, naja, das ist vielleicht ein Weg, eine Möglichkeit. Und die hat mich zum Yoga gebracht und über das Yoga bei einer wunderbaren Yogalehrerin habe ich dann einen erleuchteten Meister kennengelernt, John Klein. Und John Klein hat uns viele Beispiele aus der Bhagavad Gita und aus dem Vedanta gegeben, die mir so halfen, dann später die Lehren von Baba leichter zu verstehen. Also zum Beispiel die weiße Leinwand ist das Eigentliche, die Projektion eines Filmes unseres Lebens ist die Illusion und wenn man diesen Film wegnimmt, dann sieht man halt diese Leere, dieses Weiße, die weiße Leinwand, also dann ist diese ganze Maya weg. Oder man meint eine Schlange zu sehen und dabei ist das nur ein Stock. Also diese alten Beispiele, die man so kennt aus der Bhagavad Gita, die hörte ich später bei Baba und wusste sofort, ja, dann ist alles gut. Also ich war vorbereitet durch ihn. Ja, dann kam Italien, da hatte ich so eine Art Stipendium, könnte man sagen, in einer Umgebung, die ganz einsam war. Also ich war in einem Dorf ganz allein, hatte einen Hund dabei, hatte eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also ich hatte Natur, die ich sehr liebe, ich konnte malen, ich hatte Zeit, eigentlich hätte ich immer glücklich sein können. Fing an zu meditieren. Hatte so eine Regelmäßigkeit, nachmittags um 4 habe ich mich immer hingesetzt und habe meditiert. Der Hund fand das traumhaft schön, legte sich vor mich. Ich war auch irgendwie ganz zufrieden. Aber nach jeder Meditation war ich so unglücklich oder so traurig. Nein, unglücklich ist vielleicht nicht richtig, aber traurig, so eine tiefe Traurigkeit. Und ich habe mich gefragt, das kann doch nicht angehen. Ich habe alles. Wieso kommt da so eine Traurigkeit? Und habe richtig gebeten. Ich habe damals wieder angefangen, so zu beten. Na, also für viele Sachen konnte ich mich bedanken und fing so an, so den Kontakt nach oben wieder herzustellen und fragte, ich möchte gern eine Antwort, warum bin ich traurig, obwohl ich alles habe. Und dann hatte ich einen Traum. Da sah ich ein Stoppelfeld braun-grau. Und zwischen diesen braun-grauen Stoppeln wuchsen lauter kleine, bunte Margeriten. Also Margariten, die nicht weiß, sondern bunt waren wie kleine Smarties. Also es sah ganz fröhlich aus. Und dann hörte ich eine Stimme und ich meinte, die Stimme von Picasso zu hören.
Du kanntest die Stimme von Picasso?
Natürlich gar nicht. Das war meine Vorstellung. Picasso hat einmal gesagt, ich suche nicht, ich finde. Und wahrscheinlich kam dadurch diese Verbindung. Also auf jeden Fall hörte ich eine Stimme und die sagte, wenn du genau hinschaust, dann wirst du es finden. Und das kannte ich zwar irgendwo, also ich fühlte mich sofort zu Hause mit diesem Satz. Und ich kriegte also irgendwie so dieses Empfinden, ich muss nach Deutschland zurück. Fuhr nach Hamburg und bekam von einer Freundin als erstes ein Buch, Samuel Sandweis, der Heilige und der Psychotherapeut. Und auf dem Cover ist ein Foto von Barbara und da sah er so aus wie mein damaliger Freund. Sofort habe ich mich in dieses Foto verliebt und ich habe kaum dieses Buch gelesen und wusste, das ist die Antwort auf meinen Traum. Dann las ich das Buch natürlich schon und es dauerte 4 Jahre, bis ich dann nach Puttaparthi fuhr. Auf jeden Fall, in der Zeit habe ich geprüft, den Nagel quasi geprüft, ist er fest genug, ist das alles richtig, was Baba da sagt? Und ich fand das also so hundertprozentig sicher, dass ich innerlich ganz ruhig nach Puttaparthi fuhr.
Dann bist du endlich das erste Mal nach Indien gefahren. Das war wann?
1989 und 90 war ich dann endlich in Puttaparthi. Das war eine ganz wunderbare Erfahrung für mich, denn wir bekamen gleich jeweils, also 89 und auch 90, ein Interview. Damals dachten wir, das gehört sich so. Also, dass man hinfährt und dann wird man auch eingeladen und bekommt ein Interview. Das ist alles ein bisschen anders, aber das merkte ich dann. Und um der Geschichte aber noch die Würze zu geben, muss ich sagen, dass ich vorher, bevor überhaupt wir reinkamen in diesen Compound, der damals ganz anders aussah, also es gab nicht die Kühlwandhalle, sondern es war ein Schotterboden, auf dem wir dann saßen. Und es kam ein Hund auf mich zu, der mir intensivst die rechte Hand leckte. Alle Ecken und zwischen den Fingern und also ich dachte, das ist ja intensiv und dachte auch gleich, oh, wenn du nachher frühstückst, dann musst du aber dringend die Hand waschen. Okay, also dann kam dieser Moment, wir sollten also in so einem Interview und dann dieser große Sprung über dieses Meer von Menschen, eine große Überwindung, ist zu viel gesagt, aber so, als müsste man etwas ganz Großes noch überwinden, um dann zum Tempel zu gehen. Und im Vorraum, zum Interviewraum, also es gibt so zwei Räume und in diesem Vorraum, da saßen wir dann alle, es war eine größere Gruppe und eine indische Familie. Und wir bekamen alle Vibhuti. Wir streckten also wie die Vögelchen so die Münder, also so an die Hände hin, sodass wir dann genährt wurden. Und ich also auch meine Hand. Und ich war die Letzte. Und Baba hatte nichts mehr so, was man so streuen kann an Vibhuti, sondern er gab mir seine Hand und legte seine Hand auf meine. Und seine Hand war so klein, dass sie von den Fingerspitzen nur bis zum Daumenballen ging. Und dann rieb er seine Hand, die noch voller Vibhuti war, auf meine und rieb sie, sodass meine Hand dann voller Vibhuti war. Dann guckte er mich an und ich musste schon grinsen. Was soll ich nun machen? Alle haben sie das Vibhuti gegessen und dieses war ja die Hand, die von dem Hund geleckt wurde, voller Vibhuti. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt mal Beweis Vertrauen. Nun mach mal das so wie alle anderen. Nun leck mal deine eigene Hand ab, die voller Vibhuti ist. Das habe ich dann auch gemacht und es passierte nichts. Ich wurde nicht krank, also es war alles in Ordnung.
Swamis Humor.
Die indische Familie bekam eine kleine Stele von Baba materialisiert und ich habe ganz genau gesehen, wie diese Stele aus der kleinen Hand von Baba entstand. Also eine Stele, die ungefähr 15 cm groß war, mit einem Sockel und da drauf war eine Figur. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob das Shirdi Baba war. Also auf jeden Fall eine kleine Figur, die war bestimmt ganz schwer auch, also vielleicht Bronze. Und sie entstand eben einfach so aus dieser kleinen Hand.
Und wie war das für dich, das erste Mal zu sehen?
Das war ganz selbstverständlich für mich. Ich habe mich überhaupt nicht gewundert. Ich hatte ja vorher schon ganz viele Bücher über Baba gelesen, hatte auch Yogananda vorher gelesen. Also diese Siddhi-Kräfte waren für mich irgendwie selbstverständlich. Darüber habe ich mich nicht gewundert. Fand es auch nie irgendwie einen Punkt, der mich jetzt mehr an Baba heranziehen würde als andere. Dann, ich weiß nicht genau, ob es das erste oder zweite Interview war, auf jeden Fall in eins dieser Interviews wurde ich von der Gruppe so gedrängelt, dass ich mit meiner rechten Schulter auf Baba fiel. Also er stand am Türrahmen, das war so ein Engpass, und ich wurde richtig gegen ihn geschleudert. Das war mir so peinlich, so unangenehm. Und ich habe lange nicht verstanden, was das zu bedeuten hat. Und für mich ist es irgendwie so, so als würde er meine Schultern damit stärken oder ich trage mit dir die Last oder sowas in der Richtung. Und ich verpacke jetzt auch beide Interviews zusammen, weil ich das gar nicht mehr so genau auseinanderhalten kann. In einem der Interviews, ich glaube, das war das zweite, saß ich direkt vor seinen Füßen. Und er hat nicht mit mir gesprochen direkt, aber hat mich ganz liebevoll angeguckt und gesagt, und das war wirklich auf mich gemünzt, don't worry. Und das war mein Mantra für 12 Jahre danach, denn 12 Jahre habe ich meine Mutter betreuen müssen, die dann alt war und hinfällig wurde und auch starb und das war nicht immer ganz leicht. Und das war wirklich wunderbar, dass ich dieses mir zurückrufen konnte, mir vergegenwärtigen konnte, don't worry. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen.
Baba, 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 Ba
ja, das waren diese Begegnungen. Gab es natürlich ganz viele andere. Einmal kam ich mit einer Freundin direkt in den Ashram. Das war ja noch so, dass wir dann uns registrieren mussten. Ne? Da waren so zwei Lautsprecher und wollten gerade so unseren Namen sagen. Da kommt aus den Lautsprechern die Stimme von Sai Baba und er sagt, Prema Svarupala. Boah, das ging natürlich durch und durch, dass wir wirklich so wie begrüßt wurden. Das war eine Rede dann, die Baba hielt und dann eben halt so übertragen wurde. Aber für uns war das, als würden wir begrüßt werden. Und einmal zum Beispiel saß ich in der Kulwandhalle. Nach dem Darshan kam Baba aus dem Tempel direkt auf mich zu. Und ich hatte das Gefühl, sein Gesicht würde immer größer werden, wie ein großer Mond. Und dieses Gesicht war mein Gesicht. Und ich war so erschrocken, sein Gesicht als mein Gesicht zu sehen. Und es hat mich also unglaublich berührt, dieses Einssein, so zwei Gesichter, die völlig unterschiedlich sind, als eins zu sehen. Für mich eine Erfahrung von Einssein. Und das war natürlich zunächst eine emotionale Reaktion, denn ich merkte so ein Stich in meinem Herzen. So, jetzt passiert was Bedeutungsvolles oder jetzt passiert etwas wirklich Wichtiges für mich. Und noch ein visuelles, ziemlich deutliches Bild war ein Traum, den ich einmal hatte. Baba zeigte sein Gesicht und machte seinen Mund ganz groß auf. Ich sah die Mundhöhle und sah hinten die beiden kleinen Zäpfchen, also richtig körperlich. Und hinter den Zäpfchen tat sich dann ein großes Universum auf. Also das Gefühl, im Universum zu schweben, dieses ganz Große war da. Und was Ähnliches habe ich, wenn ich jetzt nach dem Bhajan singen morgens in den Tempel hineingehe, dann verbeuge ich mich kurz und wenn meine Stirn auf dem Boden ist, also auf dem Steinboden, dann habe ich genau dieses Gefühl von Kosmos, Universum, also dieses große, ja, unfassbare, unendliche auch, in dem wir sind und irgendwo auch gar nicht richtig verstehen.
Da mag man doch gar nicht aufstehen dann.
Ganz genau. Also ich kriege dann immer auch einen kleinen Schubs von einer der Sivatals, muss aufstehen. Aber ich habe ehrlich gesagt dann für den Tag auch so viel bekommen, das ist dann so mein Geschenk. Und wenn ich heute daran zurückdenke, kommt bei mir eine andere Empfindung, die sich immer mehr bei mir zeigt oder mir immer mehr bewusst wird. Und zwar nach all dem vielen Geschenken und Wundern und auch unverständlichen Dingen, die passiert sind, aber auch dem Studieren, was ja auch ein Wissen ist, also die Lehren von Baba zu studieren, habe ich immer mehr das Gefühl, gar nicht zu wissen. Also ich bin auf einem Stand, da kann ich diesen Slogan, könnte man schon fast sagen, von Sokrates übernehmen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das ist bei mir so deutlich. Es könnte eigentlich auch ganz viel anderes passieren. Ich gucke mal, was kommt. Also es gibt so ein Bild, ich glaube, es kommt aus dem Tao, ich weiß nicht genau. Da sagt der Meister, zu Anfang deiner Reise siehst du einen Baum, so wie er ist. Dann wird der Baum ganz fantastisch, fängt an zu leuchten, kriegt wunderbare Farben und alles ist so, so ganz großartig. Und wenn du etwas begriffen hast, dann wird der Baum wieder ein Baum.
Thank you.
Und einmal an einem Gurupurnima, das ja immer im Sommer ist, kam ich in die Kulwandhalle und sah, sie ist furchtbar voll. Und dachte, nee, also da kriegst du sowieso keinen Platz, ging wieder zurück. Und zwar da, wo man normalerweise rausgeht, direkt an dem geschlossenen Tempel entlang. Eine Tür war geöffnet, die erste. Und ich sah da schon ein paar Frauen sitzen, also alte Frauen sitzen, Sivadals, also die auch da hingehören. Und setzte mich vor die geöffnete Tür, die in den Tempel hineingeht. Und keiner der Sivadals hat mich da weggescheucht, also ich saß da einfach. Und dann kam Baba, setzte sich auf seinen Stuhl, also im Tempel sitzt er ja bei dem Bhajan singen auf dem Stuhl. Und er schaute mich plötzlich an. Ich hatte aber in dem Moment immer das Gefühl, dass das Normalste auf der Welt, wie wenn sich zwei Freunde eben angucken und vielleicht so einen kleinen Blickkontakt haben immer wieder. Und eine Freundin, der ich das erzählte, dachte, was, er hat dich angeguckt? Und dann merkte ich erst, das hat ja eine Bedeutung. Also in dem Moment ist man vielleicht so angehoben oder in einer anderen Schwingung, dass das so was Normales, Selbstverständliches hat. Und hinterher denkt man, oh ja, das war ja ganz wichtig. Und nachdem Baba gestorben war, merkte ich dann auch, das war das letzte Mal, dass er mich so intensiv angeguckt hat. Also da hat es dann im Nachhinein noch eine Bedeutung bekommen. Und noch eine ganz tolle Geschichte, die ich erlebt habe zu Weihnachten. Da stehe ich an der Kantine, die jetzt immer noch die indische Kantine ist, und guck auf den Tempel, auf das Dach des alten Tempels und sehe über dem Dach Vögel und die sind golden, goldene Vögel. Und ich sage zu meiner Frau, die da vor mir ist, guck mal dahin, das ist doch toll, das sind goldene Vögel. Da guckt die mich an und hat das nicht gesehen oder nicht verstanden. Also auf jeden Fall hat sie mich angeguckt, als sei ich nicht ganz richtig. Und dann traf ich zwei meiner Freundinnen und beide haben das auch gesehen. Es war ein richtiger Vogelschwarm, der da über dem Dach des Tempels hin und her flog. Die Vögel waren so groß wie Schwalben. Die sahen aus wie unsere Schwalben in der Größe. Und es waren wirklich Vögel, also keine Vision, sondern sie flogen da und sie waren halt eben Gold.
Hast du heute eine Erklärung dafür, was dir das sagen sollte?
Also eigentlich sind das die vielen Wunder. Das ist einfach ein anderes Stück der Welt. Also ich bin da in etwas hineingekommen, was wunderbar ist. Und das ist so ein Zeichen dieser vielen Wunder, die mir visuell gegeben wurde. So empfinde ich das. Ja, und ich war dann ganz oft da, viele, 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 viele Jahre, auch manchmal zweimal im Jahr. Und irgendwann kamen mal Zweifel, also sehr tiefgehende Zweifel. Das hat mich sehr aus der Bahn auch irgendwie geworfen. Und trotzdem habe ich mir das angeguckt. Ich habe gedacht, das gehört zu mir, das ist mein Weg. Ich muss da irgendwie genauer hingucken, was ist das eigentlich? Und fragte dann auch immer, ich möchte die Aufschlüsselung haben. Also was bei mir passierte, war, dass ich mich total von der Form gelöst habe. Also von der Form Baba. Meine Gebete gingen auch nicht mehr zu Baba, sondern ich habe mich mit dem, was Gott ist, verbunden und gedacht, okay, das ist ja sowieso alles eins. Ich hatte dann eine wunderbare Meditation und zwar hatte ich mit geschlossenen Augen Baba gesehen, wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, orange, aber transparent. Baba war transparent. Und Baba fing so an, nach oben zu gleiten. Und ich war ein bisschen tiefer, ich habe mich selber auch gesehen, in hellblau und auch transparent. Und Babas war so, als würde er wie so ein Magnet mich mitziehen. Also wir beiden glitten zunächst hintereinander nach oben. Und ganz oben wurde dieses, was Baba transparent war und was ich transparent war, eins. Und dann war das für mich ganz deutlich in dem Moment, okay, es geht um die Essenz, es geht nicht um die Form, es geht auch eigentlich nicht um Puttaparthi, es geht nur um die Essenz. Und die Essenz, danach habe ich mein Leben lang gesucht. Das war immer das, was ich wollte. Das waren meine Fragen, wer bin ich? Und ich wollte immer damit den Kontakt haben, dahingehend. Also auch wenn ich mich mit anderen Kulturen oder mit anderen Religionen beschäftigte, ging das immer darum, was ist das Verbindende und wo ist die Essenz. Und die Essenz ist letztendlich Gott. Und das hat mir sehr geholfen, auch wieder den Zugang zu dem Weltlichen oder hier diesem körperlichen Bauer zu finden. Das gab mir wie so ein Pflaster oder wie ein, so damit heilte die Wunde, die mir doch sehr viel Schmerzen bereitet hat. Was aber eben, muss ich sagen, eben mir doch sehr, sehr gut getan hat, dieses sich wirklich vollständig lösen von der Form. Und als Baba dann starb, hat mich das zunächst gar nicht so berührt. Ich merkte dann aber, ich bin durch meinen Wald gegangen und musste plötzlich weinen. Und da habe ich richtig bemerkt, das Weinen, das war nicht ich. Das war mein Emotionalkörper. Ich merkte so, dieser Emotionalkörper, der wirklich so wie eine Schicht um mich rum sich anfühlte, der musste mal weinen. Und dann ging ich weiter und dann irgendwann kam es nochmal, dieses Weinen. Und ich konnte aber sehr gut unterscheiden, woher kommt das? Also Emotionen, die eigentlich nicht mit mir zu tun haben. Und was auch zeitgleich kam, also das war nicht im Wald, sondern dann bei mir zu Hause, aber in diesem mit dieser Information, Baba ist tot, kam, jetzt sind wir dran. Also diese wirkliche Herausforderung an uns, jetzt sind wir diejenigen, die etwas tun müssen oder auch etwas für sich noch stärker herausarbeiten müssen, was er von uns will. Und die größte Herausforderung für uns ist ja, also zumindest für mich, zu sagen, ich bin Gott. Dass ich ein göttliches Wesen bin, ist mir selbstverständlich. Aber zu sagen, ich bin Gott, deutlich zu sagen und nicht nur zu denken irgendwie, sondern vielleicht sogar noch wörtlich zu formulieren. Das ist eine ganz große Herausforderung. Wir winden uns ja dann manchmal so drumherum und sagen, ich bin ich. Aber eigentlich bedeutet das ja auch, ich bin Gott. Also was macht das eigentlich, wenn wir uns sagen, ich bin Gott? Und ich mache morgens immer eine Meditation, so diese 11 Sekunden zunächst wirkt das oder diese ganz schnelle Meditation, ich verbinde mich mit dem, wir können das Paramatma nennen oder diesem ganz Höchsten, also ich bin Gott mit dem alleinen Gott. Und wenn mir das gelingt, das passiert, geht nicht immer, dann habe ich ein ganz weites, wunderbares Gefühl und merke auch, dass der Tag dann ein Tag ist, ohne dass es Regine ist oder es ist, ich tue und Es tut sich und ich tue und es sagt sich und ich sage. Also eine Vermischung zwischen dem, was Werkzeug ist und was trotzdem denkt und alle anderen mir angeborenen Möglichkeiten auch noch mit benutzt. Und diese kleine Meditation hilft mir sehr, diese Herausforderung, die ja wirklich eine Herausforderung ist, ich bin Gott, zu begreifen und auch anzuwenden und zu leben.
In unserem Kulturkreis ist es ja fast eine Gotteslästerung hier, ne?
Absolut. Und selbst in unserem Kreis als Sai-Devotis ist es auch öfter eine Herausforderung. Also vielleicht überdeckt das jeder oder ist da nicht so ganz offen. Das kann ja sein. Und vielleicht denken wir alle dasselbe. Aber ich empfinde immer, dass viele doch das angenehmer finden, und auch ich empfinde das oft als angenehm, abzugeben. Dieses Abgeben, aber macht schon und regelt alles, ist ja eine sehr wohlige Gefühlslage. Also alles wird schon geleitet, ist angenehm. Und sich in diese Kombination hineinzubegeben, ist eine, also die Kombination, ich bin Gott, in das alleine Gott hineinzubegeben und daraus zu agieren, bedeutet eine größere Art von Verantwortung vielleicht, aber auch eine andere Art von Präsenz oder Aufmerksamkeit. Also ich denke, damit kommen wir mehr in eine Art von Meisterschaft. Ich empfinde das so, als sei das so unsere Aufgabe, das wirklich jetzt anzunehmen, in die Meisterschaft zu gehen. Auch mit dem, was jetzt sonst so auf der Erde passiert.
Die Meisterschaft ist mir jetzt so ein bisschen theoretisch.
Ja, das stimmt. Das kam ja auch eben ganz, ganz neu, dieses Wort. Vielleicht ist das vielleicht ist es auch ein bisschen hochgegriffen, das kann ja gut sein, in die Meisterschaft gehen. Das kommt mir gerade eben erst, das hatte ich vorher noch nicht so gedacht. Also in der Handlung wirklich in die ganz bewusste, aufmerksame, präsente, also hier und jetzt präsente Aktion zu gehen, indem ich handle, beobachte gleichzeitig und bin ganz Handler, Zeuge dessen und denke auch noch dabei. Also bin ganz im Sein, im Jetzt. Und das empfinde ich als tägliche Herausforderung. Ich empfinde das so, als müsste ich da etwas meistern, als müsste ich da so vom Lehrling in die Art Meisterschaft. Wir brauchen ja nicht die ganz große spirituelle Meisterschaft dabei zu denken, sondern vom Lehrling in das, was jetzt ganz selbstständig ist. Und trotzdem eben in der vollen Bescheidenheit und Demut. Denn Demut, das empfinde ich auch bei dem Bewusstsein ganz stark. Demut ist ja der Mut zum Dienen, den Mut zu haben, für das eigene Leben, aber auch für alle anderen zu dienen. Was mich bei dieser Herausforderung, wir sind jetzt dran, auch noch empfinde, also richtig tief empfinde, ist ein Selbstwertgefühl, das aus diesem Selbstbewusstsein völlig herausgeht, sondern dieses ganz tief empfundene Selbstwertgefühl. Du bist Gott, ich bin Gott. Ein Eintauchen ist das in das, was du bist und was auch dann wie so ein Ausstrahlen oder eine Auswirkung hat auf das, was du tust. Also einmal dieses Dienen, ja, das ist eigentlich die Hauptsache, das ins Dienen zu gehen. Andere glücklich machen, das ist auch so ein Punkt, der damit zusammenhängt. Und das ist das, was Baba immer selbst gemacht hat. Er hat andere Menschen glücklich gemacht, er hat seine Liebe verströmt. Unsere Liebe, die wir noch bekommen, durch das Bewusstsein, also wenn wir dieses tiefe Bewusstsein, wer bin ich, wirklich so stark in uns verinnerlicht haben, dann kann es nur verströmen. Dann ist es dieser tiefe Punkt der Liebe, den du dann spürst und dann öffnet sich das und das muss fließen. Liebe muss fließen.
Thank you.
Jetzt ist Barbara nicht mehr in seinem physischen Körper. Welche Bedeutung ist für dich geblieben?
Also einmal ist die Begegnung mit Barbara das größte Geschenk meines Lebens, auch das bedeutendste Geschenk meines Lebens. Geblieben ist mir im täglichen Leben die Ausrichtung oder zumindest die Intention, mich nach den menschlichen Werten auszurichten. Das begleitet mich ja fast täglich. Also im täglichen Leben ist es ja oft eine viel größere Herausforderung als in großen Aktionen, die man sich vornimmt oder so, sondern ob das nun S-Bahn, U-Bahn ist, da gibt es oft diese kleinen Tests.
Love all, serve all, meinst du damit?
Ja, das meine ich. Genau, also die fünf menschlichen Werte, die sind für mich die tragenden Säulen in meinem Leben.
Regine, du hast vorhin davon gesprochen, wie wichtig es ist, andere glücklich zu machen. Und ich glaube, ich habe im Januar mit eigenen Augen erleben dürfen, wie du Menschen glücklich gemacht hast. Du hast im Tempel in der ersten Reihe gesessen, weiß angezogen, mit lauter kleinen weißen Engelchen um dich herum. Erzähl mal, was das für einen Hintergrund hatte.
Ja, das ist eine kleine Aufgabe, die ich hatte. In einer Balvikas-Gruppe habe ich Kinder-Yoga gemacht.
Ein Deutscher bringt Yoga nach Indien? Das ist doch wie Eulen nach Athen tragen.
Absolut, du hast völlig recht. Als diejenige, die das organisiert hat, Rama heißt sie, eine Inderin, die Kindergruppe fragte, was ist denn Yoga? Setzte sich ein kleiner Junge vorne hin und setzte sich sofort im besten Lotussitz dahin. Das hätte ich also ihm gar nicht so gut nachmachen können. Gegründet wurde diese kleine Schule von einer Frau. Sie ist die Frau von dem Direktor des großen Hospitals. Und sie hatte einen Unfall, ist die Treppe runtergefallen und ich glaube, der Fuß war gebrochen. Und sie hat so ein kleines Spiel gemacht mit Barbara. Also wenn das ganz schnell heilt, dann mache ich was für dich. Und tatsächlich, die Röntgenaufnahme zeigte, in kürzester Zeit war der Fuß wieder in Normal, alles gut angewachsen und dann war sie dran. Man musste dann sagen, so okay, ich muss mein Wort halten und dann hat sie überlegt, was mache ich denn nun? Und in ihrer Umgebung gibt es viele kleine Stände oder auch Wäscher, also Leute, die was verkaufen auf der einen Seite oder Familien, die waschen. Also es sind einfache Familien, aber intakte Familien. Also die Kinder werden gut betreut, nur der finanzielle Hintergrund ist nicht so gut. Die gehen auch zur Schule, die Kinder, aber sonntags lernen sie dann eben noch etwas in dieser Balvika-Gemeinschaft, lernen Bhajan singen oder etwas über den Hinduismus, über die Götterverteilung und was bedeutet Om und so weiter. Also sie bekommen so die Grundlagen der Religion und der Spiritualität im weitesten Sinne.
Gleichzeitig Barbaras menschliche Werte.
Ja, also etwas wie Disziplin oder auch Sauberkeit. Also sie kommen alle unglaublich adrett mit Blümchen in den Haaren, sauberen Sachen. Manchmal stecken dann noch Sicherheitsnadeln irgendwo, wo es dann nicht genäht werden konnte oder so. Aber es sieht alles richtig adrett aus. Und sie versuchen sich auch ordentlich zu verhalten, was nicht immer gelingt. Bei Kindern ist ja klar, die sind dann auch mal laut. Und dann wurden sie einmal gemaßregelt. Und das ist ganz süß. Also sie wurden von der Rama gemaßregelt. So geht das nicht. Ihr müsst euch besser verhalten, nicht so laut sein und so weiter. Und dann kamen sie nicht rein und tatsächlich haben sie sich entschuldigt und zwar auf die indische Weise. Was bedeutet, die beiden Händchen waren an ihren Ohrläppchen und sie haben an den Ohrläppchen gezogen. Was bedeutet, ich entschuldige mich. Und das war so süß. Also ich musste eigentlich furchtbar lachen, aber musste das natürlich unterdrücken, denn ich musste ja ein ernstes Gesicht aufsetzen. So, also ihr wart tatsächlich nicht ordentlich, aber dieses Anfassen der Ohrläppchen, das war zu niedlich.
Und wie kam es dazu, dass du mit den Kindern Yoga gemacht hast? Und wie alt sind die Kinder eigentlich?
Im Jahr davor hat mir eine der Permanenten dort in Puttaparthi gesagt, dass sie immer zu einer Balvikas-Gruppe sonntags geht und die Kinder sind so zwischen 8 und die Ältesten vielleicht 13, vielleicht auch 14 Jahren. Ja, aber der größere Teil sind ganz junge, so 8 Jahre ungefähr. Und da habe ich so spontan gesagt, auch dann im nächsten Jahr, also jetzt in diesem Jahr, könnte ich ja mal Yoga machen mit denen, also Kinder-Yoga. Habe mich da vorgestellt in diesem Jahr und die waren ganz begeistert, fanden das okay, dass ich da Yoga mache. Und es ist also eine große Gruppe von 40 Kindern und mit denen Yoga zu machen ist natürlich nicht so leicht, weil manche Positionen waren rein vom Platz her nicht möglich zu machen. Also haben wir viel im Stehen gemacht und also ich habe immer eine Geschichte erzählt und in diese Geschichte habe ich dann diese Position eingekleidet und einmal haben wir den Baum gemacht und ich durfte nicht aus der Position rausgehen, denn wenn ich das tat, dann haben die anderen das auch alle gemacht. Und bei 40 Kindern hat dann wie aus jeder Ecke jemand gesagt, look Auntie, look, ist es richtig, was ich hier mache? Und ich musste die ganze Zeit, während die alle da auf einem Bein standen, auch auf einem Bein stehen und ich hatte da manchmal schon etwas Schwierigkeiten mit der Balance, aber es ging alles gut. Meine Geschichte war dann auch was mit einem Affen, der in der Geschichte rumtourte, irgendwas unternahm, Abenteuer zu bewältigen hatte. Und einmal kam dann tatsächlich eine Affenfamilie auf dem Geländer entlang spaziert, was alle kleinen Kinder in Panik versetzt und sind zusammen als kleiner Pulk dann zurückgewichen, während diese richtig großen, fetten Affen da auf dem Geländer entlang spazierten. Das war schon eine ziemlich komische Situation.
Dann habt ihr ja da im Tempel gesessen, wo ich euch gesehen habe. Da waren sie ja die liebsten Kinder überhaupt, ne?
Ja, da merken sie natürlich einmal die Situation, aber sie waren vorher auch wirklich geimpft worden. Also sie bekamen zu hören, wer sich da nicht ordentlich verhält, der fliegt raus. Und ich denke mal, auch die Schwingung macht's ja auch. Sie kamen da alle ganz süß gekleidet, alle in weiß. Und dann, es war gar nicht geplant, gab es noch eine kleine Aufführung von den Studenten. Also ihnen wurde richtig was geboten im Tempel. Also man muss dazu sagen, dass die einfache Bevölkerung gar nicht so selbstverständlich in den Tempel geht. Und für die Kinder ist das schon etwas Besonderes, das zu erleben, was für uns, wenn wir da sind, selbstverständlich ist.
Wie hast du das geschafft, dass ihr da so in der ersten Reihe gesessen habt?
Das hat mit mir gar nichts zu tun gehabt. Das hat was mit der Rama zu tun, die immer vorne auf der Veranda sitzt und vorher mit Mrs. Shauri gesprochen hat. Und die sagte, ja, wunderbar, ihr könnt kommen. Und dann wurden wir einfach dahin beordert. Und wir wurden auch nachher gleich zum Samadhi gebracht. Gleich als Erste durften wir nach vorn gehen.
Und im nächsten Jahr machst du da weiter?
Also ich hab's vor.
Schön, dann sehen wir uns in Puttaparthi nächstes Jahr wieder. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Danke auch.
Unsere Sendung ist für heute wieder zu Ende. Wir waren zu Gast bei Regine Rothlach und ich muss sagen, ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich die Erlebnisse der Devotis mit Swami sind und wie einzigartig auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger.